Gott, der Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Klingt immer etwas fromm, oder? Aber was mir wichtig ist, einfach, dass wir am Anfang klarstellen, wir können uns manchmal noch so anstrengen, was zu verstehen, verstehen es nicht. Aber wenn Gott uns das aufschließt, im Herzen, in den Ohren, im Verstand, dann kapieren wir das. Deswegen sind wir tatsächlich auf die Gnade angewiesen, dass Jesus, dass Gott das heute macht. Und das wünsche ich uns allen, dass wir verstehen, im Herzen oder im Verstand, in der Seele, was Gott dir und mir heute sagen möchte. Durch die Lesung, durch die Predigt, durch die Begrüßung, durch die Musik, durch alles und jeden in diesem Gottesdienst. Renault Twingo. VW ab oder Ford Ka. Da fällt das Geld. Lasst es ruhig liegen. Dieses Geld, was runtergefallen ist, und das passt auch gut dazu, hätte für einen dieser drei Neuwagen gereicht. 30 Silberlinge. Gegenwert heute ungefähr 10.000 Euro. Der Wert einer dieser drei Kleinwagen. Das war der Verrat an Jesus. Gottes Sohn wert. Ein Kleinauto. Ein Esel früher. Ein Acker. Das war die Summe, die die obersten Priester und die Ältesten Judas für seinen Verrat anboten. Und er hat's genommen. So ein Esel wollte ich schon immer haben. Wollte mir so einen Acker kaufen, so ein VW ab oder Ford Ka. Jetzt kann ich's. Jetzt habe ich 30 Silberlinge. Jetzt habe ich 10.000 Euro. Verraten und verkauft. Für ein wenig Geld, ja, aber so viel war es dann doch nicht. Verraten und verkauft von einem Weggefährten, einen liebgewonnenen Schüler, Judas, Sohn des Iskariot, Simon von Iskariot. Liebgewonnen, ja, er gehörte zu den Jüngern. Denn obwohl Jesus schon von Anfang an wusste, dass Judas es war, der ihn verraten würde, nahm er ihn doch auf in den engsten Kreis seiner Jünger, seiner Freunde, seiner Weggefährten. Und ihr kennt die Geschichten. Jesus behandelte Judas nicht schlechter als einen der anderen 11 Jünger. Er hackte nicht ständig auf ihm herum. Du wirst mich ja verraten, du blöder Sack, was machst du hier noch? Oder immer wieder Andeutung unter den Jüngern. Er ist es, er ist es. Stößt ihn weg, mobbt ihn ruhig raus in der Jüngerschaft. Nein, Jesus stellte nicht bloß, behandelte ihn wie jeden anderen, obwohl er wusste, die Stunde kommt, wo er diese 30 Silberlinge nimmt und für einen Kleinwagen verrät. Jesus hatte keine Abneigung gegen Judas. Noch hat er ihm in irgendeiner Weise misstraut. Er vertraute ihm sogar die Geldkassette an, den Geldbeutel der Jüngerschaft. Er verwaltete das Vermögen, war wahrscheinlich so viel, der Jünger und Jesus. Und genau so, jetzt wird es noch heftiger, stattete Jesus Judas auch mit Vollmacht aus, mit Kraft. In Lukas Kapitel 9 lesen wir, Jesus rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten halten konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und 4 Verse weiter heißt es, und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Judas hatte die Kraft und Fähigkeit von Jesus bekommen. Und er hat's getan und er konnte es. Auch Judas selbst war in keinster Weise aufgefallen. Wie Thomas mit seinen Zweifeln oder wie Petrus mit seiner losen Klappe und seinen manchmal unüberlegten Aktionen. Von Judas hörte man nicht, dass er zweifelt. Von Judas hörte man nicht, dass er an der Gottessohnschaft von Jesus irgendwie zweifelte oder sie abstritt. Ja, für Jesus gehörte Judas dazu, voll und ganz. Das muss uns klar sein, bevor wir das einfach abfällig betrachten, was Judas hier tut, wegen diesen heruntergefallenen 30 Silberlingen. Und als dann der Abend kam, wo es soweit war, schreibt Luther, erregte es Jesus. Besser übersetzt, Elberfelder Übersetzung, es erschütterte Jesus im Herzen. Es tat ihm weh, er wusste es, aber als es soweit war, schmerzte es, weil er dazugehörte. Und dann erschüttert es auch die Jünger, als Jesus laut ausspricht und sagt, einer unter euch, vielleicht zeigt er mit dem Finger drauf, einer unter euch hier wird mich verraten. Schock. Stille. Was hat Jesus gesagt? Was hat er gesagt? Einer von uns wird ihn verraten? Das kann doch nicht sein. Johannes berichtet und schreibt, Vers 22, da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redet. Ja, auch die Reaktion der Jünger zeigt doch, dass Judas nicht das allgemein bekannte schwarze Schaf der Jüngerschaft war, der Familie. Nicht alle dachten sofort, das kann nur Judas sein. Das war denen nicht klar. Der ragte nicht mit seiner Böswilligkeit heraus. Und das, obwohl Judas vorher etwas geraubt hatte aus der Geldkassette, schreibt Johannes selber, Kapitel 12. Und trotzdem, obwohl er manchmal was von der Kasse nahm, in seine eigene Tasche steckte, er ein Dieb war, schreibt Johannes, verdächtigten die anderen 11 nicht automatisch Judas als den Verräter. Weil jeder anscheinend nicht unbedingt sündlos war. Jeder wusste, dass er hier und da mal Schuld auf sich geladen hatte. Und jeder wusste, auch ich könnte es vielleicht sein. Von wem redet Jesus hier? Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Jeder von ihnen konnte es sein, ja auch die eigene Person. Bin ich es etwa, der ihn verraten wird? Bist du es, der Jesus verraten wird? Eine kurze Zeit der Selbstprüfung finde ich nicht schlecht von den Jüngern. Die könnten ja tatsächlich auf Judas zeigen, den herauspicken, der bekannt ist für Fehler, für Diebstahl oder andere schlechte Sachen. Aber sie überlegen, wer könnte es sein? Und dann in diesem Augenblick auch zu fragen, könnte ich es sein? Finde ich aufrichtig. Finde ich eine spannende Prüfung von einem selbst. Das nicht auszuschließen grundsätzlich. Könnte ich es sein? Wie sieht es denn aus mit meinem Glauben an Jesus? Habe ich Jesus lieb? Und ich frage mich, wie hoch wäre mein Preis? Wie hoch wäre dein Preis? 10.000? VW ab? 100.000? 1 Million? Was machst du, wenn dir einer 10 Millionen bietet? Schwör von deinem Glauben ab? Verrate Jesus? Schmeiß ihn weg? 10 Millionen? Wer fängt an zu überlegen? 100? Oder was ist, wenn es nicht um Geld geht, sondern wie bei Petrus, um die Angst vor Gefängnis, Folter, Schmerz und sogar vor dem Tod? Knicken wir dann ein? Knick ich dann ein? Denn das ist ja das, was die Stelle mich lehrt. Auch auf sich selber gucken, nicht auf die anderen. Wann knick ich ein und sage, den kenne ich nicht? Oder verrate ihn und sage, ich glaube da nicht an Jesus. Wann knicke ich ein? Gibt es einen Preis oder eine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich Jesus verleugne, verrate? Würde ich Jesus, um mein Leben zu verschonen, verraten, wie Petrus das gemacht hat, verleugnen? Bin ich es am Ende selbst, der Jesus verrät? Wie viel ist mir Jesus also wert? Wie viel ist mir persönlich mein Glaube an Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der für mich gestorben ist und lebt und mir Hoffnung gibt, wert? Und dann, Wenn er den Text liest, unheimlich spannend, 180-Grad-Drehung, komplett einmal umgedreht, zum absoluten krassen Gegenüber von Judas. Unter den 12 Jüngern, Johannes, der Jünger, der Jesus lieb hatte. Und den Jesus lieb hatte. Er hatte verstanden, dass sich Jesus, Gottes Sohn, nicht mit Gold aufwiegen lässt. Jesus liebte alle Jünger, da habe ich keine Zweifel. Aber nicht alle waren sich auf gleicher Weise dieser Liebe von Jesus bewusst. Haben sie nicht in gleicher Weise erwidert. Johannes aber schon, der hing mit ganzem Herzen, das kommt in diesem Text so toll raus, an Jesus. Und zwar nicht in irgendeiner kitschigen oder sexuellen Weise, sondern von ganzem Herzen. Der fühlte sich da geborgen, der fühlte sich sicher, so wie Thomas das in dem Begrüßungswort gesagt hatte. Der fühlte sich einfach in seiner Hand geborgen. Nichts anderes konnte ihm aus seiner Hand reißen. Er war ganz da dran an Jesu Herzen. Der ließ sich fallen. Das totale krasse Gegenteil zu Judas. Der Jünger Johannes, der Jesus lieb hat und Jesus hatte ihn lieb. Wer Jesus war, wusste Johannes. Er war der Sohn Gottes. Er vergibt, er heilt, er hilft, er schenkt Leben. Und wenn ein Mensch das begreift, dann kommt Liebe mit ins Spiel. Das ist eine Herzensangelegenheit, die rührt einen zu Tränen, die spricht einen an, das darf einen nicht kalt lassen. Und Johannes ist dafür das Beispiel. Bei Judas scheint das immer nur an der Oberfläche gekratzt zu haben. Und dann dieses Beispiel von Johannes, das geht ins Herz. Da ist Liebe, und zwar richtig tiefe Liebe, eine Verbindung, die nicht anders zu beschreiben ist, vorhanden. Und er war ja auch nicht der Einzige. Johannes schreibt selber in seinem Evangelium, Kapitel 11, Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester Maria und Lazarus. Das wusste Johannes, dass er nicht der Einzige war, den Jesus lieb hat. Auch hier, wie ganz viele unter euch, die sagen würden, ja, ich habe Jesus lieb, so kitschig das auch klingen mag. Aber wer das wirklich verstanden hat und wo Jesus wirklich das Herz und das Ohr und den Verstand aufgeschlossen hat, der kann nichts anderes sagen, weil das so wunderbar ist, was Jesus für uns getan hat. Und ich kann nur darauf antworten mit Liebe, mit Gegenliebe. Du liebst mich. Kann ich nicht verstehen und deswegen liebe ich dich auch. Aber was uns bei unserem Bibeltext wieder einmal von Gott und Jesus klar gemacht wird, ist Folgendes. Jeder Mensch, du, ich, wir alle hier, wir glauben unterschiedlich. Das kommt bei Judas und bei Johannes als krasses Gegenteil ganz klar raus. Der eine ist sehr emotional, charismatisch, eine Glaubensrichtung. Die müssen das aus dem Herzen rauslassen. Und der andere ist mehr ein Kopfmensch, der begreift Jesus und liebt Jesus auch vom Verstand her und sagt, ja, was der getan hat am Kreuz, mir vergeben hat, ist doch logisch. Und das muss ich erwidern. Aber mehr der nüchterne Typ, der auf dem Boden bleibt und nicht Halleluja ruft und hier in Gesängen ausartet, auf dem Tisch tanzt vor Freude. Wir glauben alle unterschiedlich. Der eine emotional, der andere sachlich und nüchtern. Und beide haben Jesus lieb. Beide zeigen ihren Glauben auf unterschiedliche Art und Weise. Und das sind ja nur die zwei krassen Gegensätze, Judas, Johannes. Es gibt ja nur andere Möglichkeiten, irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, wo du dich einordnest im Glauben. Du mehr so der emotionale Typ bist, der nüchterne Typ. Gibt es ein richtig oder falsch, an Jesus zu glauben? Das Wichtigste ist doch, der Glaube an Jesus, ein Herz zu haben für ihn und nicht die Art und Weise. Wir lesen ja nicht bei Johannes, dass Jesus ihn mehr lieb hatte als andere. Da steht nur, den Jesus lieb hatte. Kein Vergleich, kein Abwägen mit Petrus, mit Johannes, mit Jakobus, mit den anderen Jüngern. Auch nicht mit Judas. Es ist nur einer, den Jesus lieb hatte, von vielen. Auch ist ja interessanterweise später dann nicht Johannes, der immer wieder gerne in seinem Evangelium schreibt, dass Jesus ihn lieb hatte. Er ist es nicht, dem Jesus aufträgt, seine Gemeinde, seine Schafe zu weiden, sondern das ist Petrus, der mit der vorlauten Klappe, der ihn dreimal verleugnet hat, versagt hat. Und der kriegt den Hauptauftrag von Jesus: Weide meine Schafe. Also es kommt nicht darauf an, dass man Jesus so herzensgut, so emotional liebt wie der Johannes, sondern Jesus liebt jede Art und Weise, an ihn zu glauben. Sein Name, der Glaube an ihn, ist der Schlüssel. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, tut dies auf eine ganz eigene, persönliche Art und Weise. Das ist nicht nur gut zu wissen, das ist auch in Ordnung. Wir haben im Gemeindebrief eine tolle Sparte diesmal, kommt er jetzt raus, wird, glaube ich, morgen verteilt, habe ich gelesen. 5 Leute berichten, wie sie den Glauben an Jesus im Alltag so einarbeiten, im Arbeitseintag. Ganz normal. Und das ist unterschiedlich, was ich gelesen habe. Der eine macht es ständig mit Bibelversen, mit Lesen in der Losung, mit Liedersingen, mit Ähnlichem. Und der andere macht es ganz anders, teilt sich das wieder ganz ein, lebt von Gesprächen mit anderen Menschen über Gott und Jesus und nimmt daraus auch viel Kraft. Und da kann man nicht sagen, der eine macht es richtig und der andere macht es falsch. Wichtig ist der Glaube an Jesus und dann auch das ganz eigene, das persönliche Leben und dazu stehen. Wenn man nicht der emotionale Typ ist, dann kann man nicht so sein wie Johannes, das geht nicht. Dann, wenn man auf dem Boden steht, dann muss man Jesus auf ganz andere Art und Weise lieb haben. Und das ist okay. Denn obwohl Jesus eben alle gleich lieb hat, hat jeder Mensch, der an Jesus glaubt, eben von ihm etwas bekommen. Selbst Judas. Ich erinnere euch daran. Selbst Judas hat was bekommen. Und egal, wie du dein Glauben lebst, Jesus wird dich ausstatten mit Gaben und Fähigkeiten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das noch ausnutzen für meinen Glauben. Wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, jeder von euch kann mir in einem bestimmten Gebiet weiterhelfen, wo ich persönlich keine Ahnung habe. Petrus wusste das. Habt ihr aufgepasst in dem Text? Wenn ich weiß, dass es jemanden in der Gemeinde gibt oder in der Familie oder in der Nachbarschaft, der ganz nah an Jesus ist, viel besser oder viel näher, als ich es bin, vielleicht im Augenblick. Und er weiß genau, was zum Beispiel Jesus gesagt hat, wo er es gesagt hat, wo das in der Bibel zu finden ist. Dann kann ich doch auf ihn zugehen und sagen, hier, hilf mir doch mal, wo steht denn die und jene Stelle in der Bibel? Oder ich weiß, dass jemand gerne betet und viel und ich kriege es selber einfach nicht in meinen Arbeitsalltag rein. Dann kann ich doch auf ihn zugehen und sagen, hey, ich weiß, du betest viel und gerne und hast einen super Draht, liegst an Jesu Herz. Betest du bitte für mich? Oder ich kann auf jemanden zugehen, wenn ich selber eine komische Diagnose vom Arzt gekriegt habe oder ins Krankenhaus muss zu einer Operation. Und ich weiß, jemand von euch hat das schon hinter sich gebracht. Und dann gehe ich zu ihm und sage, hey, wie hast du das denn gemacht? Mit den Zweifeln, mit der Angst und mit dem Glauben an Jesus. Wie hast du das zusammengekriegt und überstanden? Kannst du mir in der Situation mal Hilfe leisten? Erzähl doch mal, wie bist du da durchgekommen, dass du nicht vom Glauben durch deine Zweifel abgefallen bist? So geht das doch. Wenn wir miteinander im Gespräch bleiben und das Talent, die Gabe, die Art und Weise zu glauben des anderen einfach anzapfen. Hey, du bist doch ein super Denker. Du hast doch mal über die Trinität nachgedacht. Ich kapiere das überhaupt nicht. Wie soll das zusammenhängen? Erklär mir das mal. Wenn ich weiß, einer ist da theologisch im Kopf voll fit, da kann ich auch auf den zugehen und ihn mal fragen, ohne Scheu das zuzugeben, das man selber nicht kapiert hat. Johannes schreibt 23 und 24, es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den Jesus lieb hatte. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da ist einer näher dran als Petrus selber. Was macht er? Fragt ihn mal. Ohne Worte. Nur ein Nicken steht da im Urtext. Ein Nicken. Hier, mach mal. Komm schon, frag mal. Und das völlig neidlos. Ihr könnt ja sagen, hey, Johannes, der sitzt immer bei Jesus, der liegt da an seiner Brust, ist ganz nah und ich bin so weit weg. Ich mit meiner Wüstenart bin neidisch. Aber wieso? Ist er nicht. Sondern er nutzt diese Nähe von Johannes zu Jesus aus. Und das zeigt mir auch, man verstand sich im Jüngerkreis ohne Worte. Das waren gute Freunde geworden, auch durch dick und dünn. Lief nicht immer alles glatt, ja, aber man verstand sich. Ein Nicken hat gereicht. Deswegen der Schock über den Verrat aus den eigenen Reihen umso tiefer sitzt. Wir kennen uns doch. Wir haben geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Jesus gesehen, wer Wunder tut. Einer von uns soll das sein? Ein Nicken reicht doch und der andere versteht mich. Einer von uns soll Jesus verraten. Dass das ein Schock war, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und dann lehnt sich Johannes noch mehr zu Jesus, noch ein bisschen näher ran. Jesus, wer ist es denn? Verrat mal. Und dann scheint es so, als ob Johannes nur leise mit Jesus kommuniziert. Denn Jesus antwortet, der ist, der mich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Die anderen kapieren es nicht, die hören es anscheinend nicht. Denn dann sagt Jesus etwas laut offensichtlich und sagt, was du tust, das tue bald. Und weil sie davor nicht alles verstanden haben, fragen sie sich, was das jetzt soll, die Jünger. Die denken natürlich, es fehlt vielleicht Brot, es fehlt ein bisschen Wein oder der soll ein bisschen Geld in den Armen spenden. Auf jeden Fall, der Mann mit der Kasse wird angelabert, er soll schnell etwas erledigen. Und da fällt nicht der Groschen bei den Jüngern, dass es um den Verräter geht, sondern einfach nur die Idee, ach, Judas ist es mal wieder, der muss noch mal schnell was besorgen, der Chef hat irgendwas vergessen. Die kommen da nicht drauf, dass er der Verräter ist. Zumindest steht da einige, verstanden es nicht. Aber ich vermute, dass Johannes und Petrus genau wussten, was damit gemeint ist. Denn die beiden waren ja da hinterher herauszufinden, Jesus zu fragen. Und Petrus wird alle Augen auf Johannes und Jesus gerichtet haben, in dem Augenblick beobachtet haben, was passiert. Hatte Judas eine Wahl? War das vorherbestimmt, dass er nach dem Bissen den Satan, den Teufel in sein Herz lässt? Hätte er sich auch anders entscheiden können in diesem Augenblick? Jesus, es tut mir leid, ich wollte dich für diese 30 Silberlinge verraten. Aber jetzt erkenne ich, dass das falsch war. Vergib mir bitte. Und Jesus hätte ihm vergeben. Ja, Judas hatte die Wahl. Aber Jesus wusste trotzdem bereits, wie er sich entscheiden würde. Da muss man einfach mit leben. Gott, Jesus, kennen die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart. Aber nur weil wir sie kennen, ist nicht alles vorherbestimmt, sind wir nicht nur Marionetten, die Gott steuert, sondern wir haben alle die freie Wahl, die freie Entscheidung. Aber Gott weiß eben schon, wie diese Entscheidung aussieht. Kann man manchmal verrückt werden bei dem Gedanken, aber wichtig ist einfach zu wissen, Gott und Jesus wissen, was passiert. Und trotzdem kann ich mich frei entscheiden, dafür, dagegen oder ich bleibe so labbrig in der Mitte. Nichts ist verborgen. Wir haben unseren eigenen Willen und entscheiden oder eben auch nicht. Vers 26 und 27, Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Bis zu diesem Augenblick scheint nichts entschieden zu sein. Der Gastgeber gibt sein Brot, sein Wein an den ersten Gast weiter. Super. So war es Tradition in Israel, der Erste, der vom Gastgeber das Brot gereicht kriegt und den Wein, das war eine besondere Ehrung. Das war etwas Besonderes. Jesus gibt den ersten Bissen an Judas weiter Und jeder spürt von uns, was Jesus damit sagen möchte. Judas, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und obwohl Jesus weiß, wie Judas sich entscheiden wird, kämpft er um ihn, um sein Herz, um seine Seele. Jesus hätte auch gleich vom Anfang an sagen können, auch an dem Abend, komm Judas, du Verräter, du hast kein Recht hier zu sitzen, bleib du mal draußen. Ich mache jetzt die Party hier mit den 11. Ich brauche dich hier nicht. Hätte er sagen können, aber bis zur letzten Sekunde, bevor der Satan in sein Herz hineingeht, kämpft er um seine Seele, um sein Herz. Doch der Bissen von Jesus gereicht, bringt die Entscheidung ans Licht, bringt die Wahrheit ans Licht. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Bisher waren es nur verräterische Gedanken und Überlegungen, die wir manchmal als Menschen so haben. So, dem zahle ich's heim, so oder so. Das mache ich, wenn ich mal die Möglichkeit habe. Dem mache ich so richtig fertig. Solche Gedanken haben wir. Solche Gedanken hatte anscheinend Judas auch. So wie die Schlange im Garten Eden Adam und Eva einflüsterte, macht das doch. Der hält euch doch nur davon ab, dass ihr genauso groß werdet wie er. Böse Gedanken, böse Zweifel, Stimmen im Ohr, von außen eingetrichtert. Doch jetzt öffnet Judas sein Herz, dass er das Böse drin einziehen lässt, wohnen lässt. Da ist kein Platz mehr für Jesus. Er ist weg aus dem Herzen. Keine Liebe mehr und auch kein Licht. Als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und dann 4 Worte. Und es war Nacht. Und Jesus schmeißt Judas immer noch nicht raus. Nicht Jesus verlässt Judas, sondern Judas geht von sich aus, entscheidet sich und geht in die Nacht. In der Sünde, im Bösen, ist kein Licht zu finden. In Johannes Kapitel 8 sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Nacht, in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber Judas sah das Licht, hielt sich fast 3 Jahre in der Nähe des Lichtes, in der Nähe von Jesus auf und entscheidet sich doch für die Dunkelheit, für die Nacht. Und alsbald ging er hinaus in die Nacht, weg vom Licht. Finsternis. Was mir dieses Geschehnis verdeutlicht, ist, dass Verrat auch aus dem Innern kommt. Aus der Gemeinde, aus der Kirche. Kommt nicht nur von außen, von Leuten, die das ablehnen und schimpfen über das und jenes, sondern es kommt auch von innen, von Menschen, die das Licht gesehen haben, erkannt haben und dann aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Gedanken, Enttäuschung, Verärgerung sagen, ich drehe das jetzt um, ich gehe in die Nacht. Ich verrate meinen Glauben, ich gebe ihn auf. Das Böse versucht auch, die Schwachstellen innerhalb der Gemeinde zu finden und diese auszunutzen. Das sollte uns allen bewusst sein. Wir wissen ja nicht genau, wieso das Judas getan hat. War er wirklich so geldgierig, wegen so einem Kleinwagen Jesus zu verraten? War er enttäuscht, weil er eventuell zu den Zeloten gehörte, darauf hoffte, dass Jesus die Römer mit Gewalt vertreibt? War er deswegen enttäuscht? Es kommt leider nicht raus. Was die Herzensbeweggründe waren, dass Judas sich gegen Jesus entscheidet. Aber klar ist, irgendwo hatte er eine Schwachstelle. Wo sind unsere Schwachstellen im Glauben, im Leben? Woran hängt unser Herz zusätzlich neben Jesus? Aussagen alleine wie ich bin Papst, ich bin Bischof, EKD-Ratsvorsitzender, Priester, Pastor oder auch ich bin Christ, schützen uns nicht davor, dass der Böse unsere Schwachstellen ausnutzt und kaputt macht. Uns selber, die anderen, die Kirche, die Gemeinde. Bis hin zur Verleugnung, bis hin zum Verrat an Jesus. Tut mir leid, die Geschichte immer wieder zu wiederholen, aber wenn man das Kreuz abnimmt, wenn man auf den Tempelberg geht, dann ist das Verleugnung von Jesus. Das ist Nacht, das ist Finsternis. Das passt zu dieser Geschichte. Aber die Geschichte lehrt uns auch nicht auf andere zu zeigen, sondern eben zu sagen, wo verleugne ich Jesus? Wo stehe ich nicht zu ihm im Alltag, in der Gemeinde? Wo gehe ich andere Wege, manchmal sogar bewusst? Wo gehe ich hinaus in die Nacht und die Finsternis? Immer nicht nur an den großen negativen Beispielen von Fremden darauf hinweisen, sondern auch auf sich selber gucken. Sie fragten sich, wer von uns könnte das sein? Bin ich es vielleicht? Die Selbstprüfung lautet für uns heute, wie sehr liegt dir Jesus am Herzen? Wie bei Johannes, der lag bei Jesus am Herzen. Wie sehr liegt dir Jesus am Herzen oder ihnen? Wie sehr liegen dir Jesu Worte am Herzen? Seine Taten, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, seine Gegenwart, sein Ich bin jetzt hier bei dir. Darin liegt der Schlüssel zum Glauben. Zum Glauben an Jesus. Die Liebe entscheidet. Nicht nur, dass Johannes Jesus lieb hatte, auch Petrus, der Jesus dreimal ja in der Öffentlichkeit verleugnet und sagte, den kenne ich doch nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Muss am Ende dreimal die alles entscheidende Frage von Jesus beantworten. Nämlich, wie sehr liege ich dir am Herzen? Johannes schreibt, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Nicht hältst du meine Gebote. Nicht gehst du regelmäßig in Gottesdienst. Liest du regelmäßig die Losung. Machst du regelmäßig deine stille Zeit. Nein, die einfache Frage, hast du mich lieb? Er spricht, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das ist wichtiger als Geld, als Autos, als alles in dieser Welt. Und das ist der Schlüssel, nicht in die Finsternis hinauszugehen, indem ich halt das wirklich beantworte. Was würdest du sagen, wenn Jesus dich heute fragt, hast du mich lieb? Manchmal ist es nicht ein Ja oder Nein, sondern manchmal ist es, ja, ich weiß, es könnte ein bisschen mehr sein. Ich arbeite aber dran. Du bist mir wertvoll. Ich möchte gerne näher zu dir, an dein Herz, so wie Johannes das gemacht hat. Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel. Nicht zu verleugnen oder wie Judas kein Verrat zu begehen. Amen.